Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum ersten Quartal 2018. Bei uns sind heute Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG und Dr. Nicola Peter, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen. Die Herren werden Ihnen zunächst einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie dann Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich gleich das Wort an Herrn Krüger. Bitte schön.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Das erste Quartal 2018 schließt nahtlos an unser erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 an. Die BMW Group ist der profitabelste Automobilkonzern der Welt. Das unterstreicht unsere Philosophie. Auch in volatilen Zeiten gehen wir unseren eigenen Weg. Das ist unser Fundament, auf dem wir die Zukunft der Mobilität gestalten. Mit Number One Next haben wir dafür eine klare Strategie. Bei unseren Zielen für das Geschäftsjahr 2018 legen wir die Latte wieder ein Stück höher. Die Auslieferungen bei Automobilen sollen leicht steigen auf einen neuen Bestwert. Das Ergebnis vor Steuern im Konzern soll auf dem hohen Niveau des Vorjahres liegen. Unsere EBIT-Marge im Segment Automobile soll sich weiterhin im Korridor von 8-10% bewegen. Nach den ersten 3 Monaten sind wir auf Kurs. Nie zuvor haben wir in einem ersten Quartal über 600.000 Automobile ausgeliefert. Unsere Marken BMW Mini und BMW Motorrad erzielen jeweils neue Höchstwerte in einem ersten Quartal. In allen großen Marktregionen konnten wir uns verbessern. Asien inklusive China, Europa inklusive Deutschland, Amerika inklusive USA. Unsere EBIT-Marge im Segment Automobile liegt mit 9,7% am oberen Rand des Zielkorridors. Gleichzeitig, und das ist aus unserer Sicht entscheidend, investieren wir weiter in unsere Zukunft. Dabei packen wir zentrale Handlungsfelder parallel an. Wir werden unser Portfolio weiter konsequent elektrifizieren. Wir bringen attraktive neue Modelle auf den Markt. Wir treiben das autonome Fahren voran. Zunächst ein paar Worte zur Elektrifizierung. Ich habe oft betont, die Wachstumskurve bei E-Mobilität verläuft exponentiell. Das bestätigen auch unsere Verkaufszahlen im ersten Quartal. Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. Unsere elektrifizierten Fahrzeuge haben um über ein Drittel zugelegt. Unsere E-Performance-Plug-in-Hybride sind um über 40% gewachsen. Auch der Mini Countryman mit Plug-in-Hybrid-Antrieb wird gut nachgefragt. In den USA erhöhte sich die Nachfrage bei BMW i, BMW e-Performance und Mini-Elektrik-Fahrzeugen in diesem Zeitraum sogar um 78%. Unser Ziel für das gesamte Jahr habe ich klar formuliert. Mindestens 140.000 verkaufte elektrifizierte Fahrzeuge. Darauf zahlen auch unsere neuen Modelle ein. Ich denke an den wunderschönen emotionalen BMW i8 Roadster und das überarbeitete BMW i8 Coupé. Sie kommen im Mai auf den Markt. Beide sind mit der 4. Generation der BMW iDrive-Technologie für Plug-in-Hybride ausgestattet. Das heißt, deutlich mehr elektrische Reichweite. Sie wissen auch, im Jahr 2025 wollen wir 25 elektrifizierte Modelle anbieten, 12 davon rein elektrisch. Wie es weitergeht, können Sie bereits in diesem Jahr sehen. 3 vollelektrische Konzeptfahrzeuge werden wir präsentieren. Den neuen Technologieträger BMW iNext, den BMW i4 als viertüriges Coupé und das erste vollelektrische Fahrzeug unserer Kernmarke BMW, den iX3, den ich im April in China vorgestellt habe. All diese Fahrzeuge gehen schon in wenigen Jahren in Serie. BMW iNext bündelt die Schlüsseltechnologien künftiger Mobilität. Sein Design macht diese Technologien erlebbar. Wir nutzen ihn als modularen Innovationsbaukasten und Befähiger für das gesamte Unternehmen. Den iNext und den i4 fertigen wir in Deutschland, in Dingolfing respektive in München. Wir stärken bewusst die relevanten Technologien künftiger Mobilität an unserem Heimatstandort Deutschland. China ist ein echter Treiber für E-Mobilität. Es ist der weltweit größte Markt für E-Mobilität. Wir setzen dort ein klares Zeichen für nachhaltige Mobilität. Unseren ersten vollelektrischen BMW, den iX3, fertigen wir ab 2020 in Shenyang. Damit starten wir die Einführung reiner E-Antriebe in unserer Kernmarke BMW. Im iX3 kommt erstmals die 5. Generation unserer elektrischen Antriebe zum Einsatz. Schon heute können unsere Kunden in China zwischen 6 elektrifizierten Modellen wählen. Und sie haben Zugang zum größten öffentlichen Netz an Ladesäulen. Noch in diesem Jahr steigt die Zahl der Charge Now Ladesäulen auf 80.000 in über 100 Städten. Künftig wollen wir auch rein elektrische Minifahrzeuge in China produzieren. Mit Great Wall haben wir ein Letter of Intent über ein weiteres Joint Venture in China unterzeichnet. Mit unserem Joint Venture Partner BBA arbeiten wir seit 15 Jahren erfolgreich zusammen. Nun kommt ein weiteres lokal gefertigtes Modell hinzu. der neue BMW X3. Er wird neben Spartanburg, USA und Roslyn, Südafrika, ab diesem Sommer auch in China gebaut. So können wir die weltweit hohe Nachfrage bedienen. Mit dem X3 fertigen wir insgesamt 6 Modelle in China. Gemeinsam mit unseren lokalen Partnern haben wir einen langfristigen Fokus im Sinne der Win-Win-Situation. China hat signalisiert, Zölle abzubauen und den Automobilmarkt weiter zu öffnen. Globales Denken und globales Agieren, das hat die BMW Group erfolgreich gemacht. Dahinter steckt unsere Denkweise, freier Handel und offene Märkte. Zölle und Handelsschranken passen nicht in unsere Zeit. Sie trennen die großen Wirtschaftsräume. Deshalb setzen wir uns auch künftig dafür ein, dass Zölle abgebaut werden. Damit zum zweiten Punkt, neue Modelle. Wir sind mitten in Phase 2 unserer Modelloffensive. Der Schwerpunkt liegt auf Luxus und X. Hier erzielen wir hohe Renditen. In den nächsten Monaten erhält unsere Offensive einen kräftigen Schub. Der neue BMW X2, der neue X4, das BMW 8er Coupé als Auftakt der 8er Reihe mit insgesamt 6 Modellen. Bei Mini die Modellüberarbeitung von 3- und 5-Türer und Cabrio. Bei Rolls-Royce der neue Phantom. Ich habe mich vor kurzem persönlich in den USA und China mit unseren Händlern getroffen. Wir haben ihnen unsere Neuheiten der nächsten Monate vorgestellt. Die Resonanz, meine Damen und Herren, war ausgesprochen positiv. Und die Händler haben versichert, sie freuen sich auf unsere gemeinsame Zukunft mit unseren neuen Modellen. Neue Produkte und neue Technologien gehen bei uns Hand in Hand. Damit zum dritten Punkt, autonomes Fahren. Im April haben wir unseren Campus für autonomes Fahren bei München offiziell in Betrieb genommen. Wir wollen beim autonomen Fahren eine Führungsrolle übernehmen. Dabei hat die Sicherheit für uns absolute Priorität. Unser iNext soll ab 2021 sicher teilautonom fahren. Außerdem ist er voll elektrisch und voll vernetzt. Eine ganze Reihe weiterer hochautomatisierter fahrender Modelle werden ihm folgen. Dazu bündeln wir unsere Kompetenzen für Fahrzeugvernetzung und automatisiertes Fahren im Campus. Dort führen wir auch neue Formen der Zusammenarbeit in einem hochflexiblen Arbeitsumfeld ein und forcieren schnelle Entscheidungen. Unser Campus ist ein weiterer Beleg. Wir stellen den Kunden klar in den Mittelpunkt unseres Handelns. Um 2025 eine Basis von 100 Millionen aktiven Kunden zu bekommen, braucht es ein komplettes Ökosystem als Rundum-Sorglos-Paket für die Kunden. Dazu vereinen wir unsere Kompetenzen bei Mobilitätsdienstleistungen mit der Daimler AG. In dem geplanten Joint Venture führen wir unsere Angebote für On-Demand-Mobilität gleichberechtigt zusammen. Gemeinsam wollen wir die Entwicklung in unserer Industrie bei Services und Digitalisierung maßgeblich bestimmen. Wir erweitern das Erlebnis unserer Kunden mit Premium-Mobilität über das Fahrzeug hinaus. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, um die Mobilität von morgen in das Leben unserer Kunden zu integrieren. Ich bin überzeugt, die BMW Group wird die Entwicklung anführen in unserer Industrie und darüber hinaus. Das werde ich auch unseren Aktionären auf der Hauptversammlung in 2 Wochen erläutern. 2018 soll unser 9. Rekordjahr in Folge werden. Vielen Dank.
Soweit Herr Krüger, vielen Dank. Jetzt darf ich weitergeben an Herrn Dr. Peter. Bitte schön.
Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen auch von meiner Seite. Das erste Quartal ist für die BMW Group gut gelaufen. Unsere Erwartungen haben sich durchweg erfüllt. Die positive operative Geschäftsentwicklung unterstreicht, unsere Strategie greift. Beim Konzernergebnis konnten wir das hohe Vorjahresniveau erneut erreichen. Die EBIT-Marge im Segment Automobile ist trotz höherer F&E-Kosten auf 9,7% angestiegen. Damit sind wir gut positioniert in unserem Zielkorridor von 8-10%. Das operative Segmentergebnis liegt trotz hoher Belastungen für Zukunftsthemen und Gegenwind aus Währungen und Rohstoffpreisen auf Vorjahr. Auf der Bilanzpressekonferenz haben wir angekündigt, dass unsere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in diesem Jahr auf ein neues Rekordniveau steigen werden. Wir investieren in Zukunftsprojekte und bauen unsere Innovationsführerschaft konsequent aus. Im ersten Quartal haben sich die F&E-Kosten um gut 100 Millionen Euro erhöht. Wie geplant konnten wir diese Mehrausgaben teilweise durch interne Effizienzsteigerungen kompensieren. Im zweiten Halbjahr werden die Kosten aufgrund der hohen Anlaufdichte und weiterer Zukunftsvorleistungen, wie bereits im März angekündigt, noch einmal ansteigen. Negative Effekte aus Währungen und Rohstoffpreisen haben das Ergebnis belastet. Für das Gesamtjahr erwarten wir, auch aufgrund aktuell volatiler Rahmenbedingungen weltweit, hier Gegenwind im mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich. Im Zuge der Umstellung auf den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 15 mussten einige Vergleichszahlen aus dem Vorjahr angepasst werden. Die Details können Sie dem aktuellen Quartalsbericht entnehmen. Schauen wir zunächst genauer auf den Konzern. Die Umsatzerlöse sind im ersten Quartal auf 22,69 Milliarden Euro zurückgegangen. Bereinigt um negative Währungseffekte liegen sie in etwa auf Vorjahresniveau. Das Konzernergebnis vor Steuern hat mit 3,17 Milliarden Euro das hohe Vorjahresniveau erreicht. Die EBT-Marge beträgt 13,9%. Im gestiegenen Finanzergebnis spiegeln sich unter anderem der gute Ergebnisbeitrag aus unserem Joint Venture in China sowie der Bewertungseffekt im Zusammenhang mit der Übernahme von DriveNow wider. Entsprechend der guten Geschäftsentwicklung hat der Konzernüberschuss leicht auf 2,30 Milliarden Euro zugelegt. Meine Damen und Herren, wir verstärken im laufenden Jahr unser Produktportfolio. Zum Beispiel mit der Erneuerung und Erweiterung der X-Familie sowie unserer Offensive im Luxussegment. Auch bei den Zukunftstechnologien spielen wir in der Champions League. Der neu eröffnete Campus für autonomes Fahren und unser Kompetenzzentrum für Batteriezellen unterstreichen dies eindrucksvoll. Flexibilität ist dabei essentiell, das macht uns robust und wettbewerbsfähig. Im Rahmen unserer strategischen Weiterentwicklung haben wir im ersten Quartal fast 130 Millionen Euro mehr investiert als im Vorjahr. Insgesamt rund 734 Millionen Euro. Die Investitionsquote ist entsprechend auf 3,2% gestiegen. Für das Gesamtjahr erwarten wir eine Quote von bis zu 5%. Damit liegen wir weiterhin in unserem langfristigen Zielkorridor. Auch die Leistungen für Forschung und Entwicklung liegen wie angekündigt auf einem hohen Niveau. Per März betragen sie 1,27 Milliarden Euro. Im Laufe des Jahres erwarten wir aufgrund hoher Vorleistungen für neue Produkte und Technologien einen Anstieg auf rund 7 Milliarden Euro. Die F&E-Quote liegt aktuell bei 5,6% und wird sich im Gesamtjahr 2018 zwischen 6,5% und 7% bewegen. Kommen wir zum Segment Automobile. Im ersten Quartal 2018 hat sich der weltweite Absatz mit einem Plus von 3,0% positiv entwickelt. Der Segmentumsatz ist aufgrund des starken Euros leicht hinter dem Vorjahreswert zurückgeblieben. Währungsbereinigt ist er um 1,5% gestiegen. Das Segment EBIT liegt mit 1,88 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Trotz gestiegener F&E-Kosten und Belastungen aus Währungen und Rohstoffpreisen. Gegenläufig wirken positive Effekte auf der Leistungsseite, Volumen, Mix, Markt sowie Effizienzverbesserungen. Das Finanzergebnis hat erneut zum positiven Vorsteuerergebnis beigetragen. Unser chinesisches Joint Venture BBA konnte den Ergebnisbeitrag auf 240 Millionen Euro steigern. Der Absatz im Joint Venture hat per März um 20% zugelegt. Vor allem der X1 und der neue 5er erfreuen sich großer Beliebtheit. Positiv wirkt sich auch der Bewertungseffekt im Zusammenhang mit der Übernahme von DriveNow aus. Gegenläufig wirkt ein Basiseffekt, da im Vorjahr ein vergleichbar hoher positiver Bewertungseffekt im Zuge der Beteiligung neuer Investoren am Kartendienst hier anfiel. Das Vorsteuerergebnis beläuft sich auf 2,28 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, diese Zahlen untermauern, unser Kerngeschäft steht auf einem sehr stabilen Fundament. Der Free Cashflow beträgt zum Ende des ersten Quartals trotz eines geplanten deutlich höheren Working Capital Aufbaus 302 Millionen Euro. Wir gehen für das Gesamtjahr unverändert von einem Free Cashflow von über 3 Milliarden Euro aus. Im Segment Finanzdienstleistungen hat der Vertragsbestand in der Kundenfinanzierung 5 Millionen Verträge erreicht. 47,3% aller BMW Group Neufahrzeuge wurden im ersten Quartal durch das Segment Finanzdienstleistungen verleased oder finanziert. Es wurden knapp 452.000 Neuverträge mit Endkunden abgeschlossen. Die Risikosituation im Segment hat sich weiterhin stabil entwickelt. Insgesamt zeigt sich das Preisniveau auf den internationalen Gebrauchtwagenmärkten erwartungsgemäß leicht rückläufig. Wir legen großen Wert auf vorausschauendes Risikomanagement. Durch regelmäßige Bewertung des Portfolios wird sichergestellt, dass für unsere Geschäftsrisiken zu jeder Zeit adäquat Vorsorge getroffen ist. Ich komme nun zum Segment Motorräder. Bis Ende März gingen fast 36.000 Motorräder an Kunden. Der Umsatz liegt mit 524 Millionen Euro um 15,5% unter Vorjahr. Aufgrund der Anlaufsituation, auch im Zusammenhang mit diversen Modellwechseln, hat sich die Produktion im ersten Quartal rückläufig entwickelt. Entsprechend ist der Absatz an die Handelsorganisation, der die Basis für die Umsatzlegung bildet, ebenfalls zurückgegangen. Zudem haben sich Währungseffekte negativ ausgewirkt. Entsprechend liegt auch das operative Segmentergebnis im ersten Quartal unter Vorjahr. Die EBIT-Marge beläuft sich auf 14,7%. Nun zum Ausblick für das Gesamtjahr. Sofern sich die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verschlechtern, sollte sich das Geschäft 2018 positiv entwickeln. Wir streben im Konzern weiterhin ein Ergebnis vor Steuern an, das mindestens auf dem hohen Vorjahresniveau liegt. Die BMW AG und die Daimler AG haben Ende März eine Vereinbarung zur Zusammenlegung ihrer Mobilitätsdienste unterzeichnet. Im Falle einer Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden im laufenden Jahr wird die Joint-Venture-Gründung im Konzernabschluss der BMW AG zu einem einmaligen Bewertungs- und Ergebniseffekt führen. Dieser zöge eine Anpassung der Prognose nach sich. Für das Vorsteuerergebnis würde unter diesen Umständen für 2018 ein leichter Anstieg gegenüber Vorjahr erwartet. Im Segment Automobile erwarten wir 2018 bei Auslieferungen und Umsatzerlösen einen leichten Anstieg. Trotz der hohen Zusatzbelastungen streben wir hier weiterhin eine EBIT-Marge im Korridor von 8-10% an. Im Segment Motorräder erwarten wir für 2018 nunmehr einen leichten Anstieg bei den Auslieferungen. Wir gehen unverändert davon aus, dass die EBIT-Marge im Korridor von 8-10% liegen wird. Der Return on Equity bei Financial Services soll 2018 über dem neuen Zielwert von 14% liegen. Meine Damen und Herren, die BMW Group ist auf Kurs, die Guidance für das Gesamtjahr einzufahren. 2018 stellen wir weitere strategische Weichen. Und wie Sie wissen, was wir anfangen, denken wir konsequent zu Ende und setzen es nachhaltig um. In einem volatilen Umfeld liefert unser Kerngeschäft Quartal für Quartal höchste Performance. Das hält uns den Rücken frei, um konsequent weiter in die Zukunft zu investieren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Peter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr gerne. Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 01. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Fragen zu stellen. Sollten Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen kleinen Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage kommt von Edward Taylor, Reuters. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Ja, guten Tag, die Herren. Ich habe zwei Fragen. Können Sie etwas sagen über mögliche Abwertungen des Leasingportfolios mit Diesel, im Zusammenhang mit Diesel, gibt es da, können Sie das beziffern? Und das Zweite ist, Herr Krüger, Sie wollten noch im Laufe des Jahres ein Update geben zum möglichen Werk in Russland. Gibt es da News? Herzlichen Dank.
Gut, wir beginnen mit Herrn Krüger und dann Herr Peter.
Also die Frage war ja nach dem Werk in Russland. Wir sind da weiter in Gesprächen mit der Provinz und der Regierung in Kaliningrad, auch als der Zentralregierung. Es ist noch keine Entscheidung gefallen an der Stelle und die Planungen schreiten voran. Entscheidungen sind noch offen, wann die dann final getroffen werden.
Herr Taylor, die Entwicklung auf den Gebrauchtwagenmärkten in Europa war im ersten Quartal 2018 ungefähr so, wie wir es erwartet haben. Wir haben insbesondere ähnlich wie auch in 2017 insbesondere in Deutschland und in England einen rückläufigen Dieselanteil gesehen. Wie Sie wissen, machen wir sehr systematisch bilden wir entsprechende Rückstellungen, machen Vorsorge in unseren Financial Services Abschluss. Deswegen haben wir da keine Notwendigkeit gehabt, außerordentliche Maßnahmen im ersten Quartal 2018 zu machen. Wir fühlen uns insbesondere auch deswegen auf Kurs, weil wir sehen, dass der Anteil von Euro 5 und Euro 4 Fahrzeugen im Leasingportfolio Monat für Monat nach unten geht. Wir haben praktisch keine Euro 4 Fahrzeuge mehr in unserem Portfolio und europaweit, also nicht nur auf einen Markt bezogen, sondern europaweit bewegen wir uns in Europa inzwischen bei Euro 5 im zweistelligen Tausenderbereich in Europa und das geht Monat für Monat zurück.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Stefan Kroneck, Börsenzeitung. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage. Es geht um die Ermittlungen in Sachen Dieselvorwürfe und Dieselbetrug. Wie sicher ist denn Ihre Jahresprognose vor dem Hintergrund möglicher Bußgelder, die ja durchaus dann im Extremfall sehr hoch ausfallen könnten? Danke.
Das gebe ich mal an unseren Finanzvorstand. Herr Peter, bitte.
Herr Kronig, Sie haben es ja auch im Abschluss 2017 schon gesehen. Wir können aufgrund der aktuellen Situation überhaupt keine Prognose zu dieser Fragestellung machen. Das ist ein laufendes Verfahren. Wir kooperieren mit den Behörden und sobald es da Näheres gäbe, würden wir Öffentlichkeit entsprechend informieren.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Elisabeth Beermann, Bloomberg News. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Hallo, guten Morgen. Ich hätte drei Fragen. Sie erwähnen Währungseffekte und Rohstoffpreise als signifikanten Gegenwind für dieses Jahr. Könnten Sie das genauer aufschlüsseln, wie viel davon Rohstoffeffekte, wie viel davon Währungseffekte sind und auch welche Rohstoffe im Besonderen da diesen Gegenwind erzeugen? Und zum Dritten würde mich interessieren, wie sich die Situation beim Aluminiumhersteller Rusal bei Ihnen auswirkt. Danke.
Wie hieß der Aluminiumhersteller? Wie war der Name?
Rusal, der derzeit mit Sanktionen belegt ist.
Sagt uns ehrlich gesagt gar nichts. Rusal, oder?
Ja, gut, wundert mich, dass Ihnen das nicht sagt, aber okay.
Nee, also ist bei uns bisher, muss ich jetzt ganz klar sagen, ist bei uns kein Thema. Also da kann ich jetzt gleich mal für insgesamt ist kein Thema bei uns. Gut, den Rest, also die erste Frage würde ich dann an Herrn Peter geben, den ersten Teil der Frage.
Frau Beermann, Aufteilung ungefähr zwischen Währung und Rohstoffen, 2/3 Währung, ein Drittel Rohstoffe. Und bei den Rohstoffen fallen hier insbesondere Stahl und Kunststoffe negativ auf.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Markus Fasse, Handelsblatt. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Ja, guten Morgen, die Herren. Zwei Fragen. Das eine ist, wie lange wollen Sie jetzt eigentlich diesen Kraftakt bei F&E noch durchhalten? Also Sie sind ja signifikant über den Werten, die wir kennen. Bis 2025 wollen Sie 12 neue Elektromodelle auf den Markt bringen. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll es ja in diesem und in diesem Jahr und im nächsten Jahr signifikant höher bleiben und dann abflachen. Da frage ich mich, wie wollen Sie das bewerkstelligen, wenn Sie weiterhin so viele neue Elektromodelle bringen wollen? Die erste Frage. Die zweite Frage bezieht sich auch nochmal auf Diesel. Wir haben ja das Urteil in Leipzig gesehen und die Diskussion ist ja danach etwas abgeebbt, was Fahrverbote angeht. Deswegen meine Frage. Wie schätzen Sie die Situation ein? Ist das Thema Fahrverbote jetzt vom Tisch? Glauben Sie, das ist ausgestanden oder wie wird die Diskussion in den nächsten Wochen weitergehen? Danke.
Vielen Dank, Herr Fasse. Wir beginnen mit Herrn Krüger und dann Herr Peter.
Fasse zu Ihrer Frage von dem Thema Fahrverboten an dieser Stelle. Also wenn man das Urteil, was ja bis dato vorliegt, auch sehr genau liest, dann ist ja das Thema der Verhältnismäßigkeit von dem Gericht eine sehr relevante Aussage gewesen. Also von der Warte ist das natürlich etwas, dass die Städte dann auch in der Verhältnismäßigkeit entscheiden müssen, ob das überhaupt in Frage kommt. Ich habe aber immer auch klar gesagt, und ich glaube auch die Bundesregierung sagt, Fahrverbote sind nicht der richtige Weg, sondern wir müssen über einen Anreiz der Elektromobilität, nachhaltiger Mobilität gehen, konsequent Infrastrukturausbau für Elektromobilität, Förderung. Und dann haben wir einen Ansatz, der sicherlich nachhaltig auch für die Welt und für Deutschland ist. Der zweite Punkt ist, Sie verfolgen natürlich auch, dass die Qualität der Luft in den Städten auch in den letzten Monaten deutlich besser geworden sind und damit die Anzahl der Städte, die noch relevant sind, sinkt. Also insofern glaube ich, mit einer konzertierten gemeinsamen Aktion kann man hier konsequent weitermachen.
Vielen Dank. Dann darf ich Herrn Peter zum Zitat Kraftakt F und E. Herr Peter, bitte.
Herr Fasse, den Punkt, den Sie ansprechen, zeigt ja, finde ich, sehr eindrücklich die operative Leistungsstärke unseres Unternehmens. Trotz dieses Kraftaktes sind wir in der Lage, uns im oberen Bereich des Korridors zwischen 8% und 10% zu bewegen und bestätigen das auch für die Guidance für das laufende Jahr. Warum sind wir auch für die Zukunft optimistisch, dass wir dann, wenn wir die Generation 5 dann im Markt haben, wieder uns nach unten entwickeln können in der F&E-Quote? Das hat zwei Gründe. Zum einen kommen wir mit sehr deckungsbeitragsstarken Modellen auf der Leistungsseite. Wir haben gerade den X3 eingeführt, X5 kommt am Jahresende, dann Anfang nächsten Jahres den X7, dazwischen bringen wir den 8er. Alles Produkte, die sich im oberen Preissegment befinden. Und zudem arbeiten wir, wie wir es ja auch schon öfter besprochen haben, an zahlreichen Effizienzmaßnahmen und insbesondere auch an der Reduktion der Komplexität in unserem Produktportfolio, Produktangebot. Und das wird sowohl positive Auswirkungen auf F&E, aber auf die gesamte Value Chain auch haben.
Herr Krüger mit einer Ergänzung.
Ja, erfasse noch eine kurze Ergänzung. Also die Generation, ich habe schon auf dem Bilanz- und Analystentag gesagt, 5 hat klare Kostenvorteile. Wir sind mit der Generation von 4 nach 5 in deutliche Kostenvorteile gekommen. Und wir haben dann einen Baukasten, den wir über alle Produktlinien und alle Produkte ausbreiten können. Das heißt, da kommen dann auch Skaleneffekte in der Elektromobilität.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Mirko Reibka, Plato Priest. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Guten Morgen. Ich hätte drei Fragen. Die erste Frage, Sie haben eine Rücknahmegarantie für Dieselfahrzeuge oder bewerben die aktuell. Haben Sie dafür Rückstellungen bilden müssen oder wie wird das verarbeitet? Also rechnen Sie damit, dass Sie tatsächlich da etwas bezahlen müssen? Dann nochmal zum Diesel. Bosch möchte aktuell diese Antriebsform ja wiederbeleben und sagt, das ist mit relativ kleinem Aufwand machbar. Wie sind da Ihre Gespräche mit Bosch? Sind Sie überzeugt von dem Konzept? Wird BMW dieses Konzept umsetzen? Und dann, Herr Peter, vielleicht nochmal ganz kurz, jetzt hatten Sie zwei, dreimal schon darauf hingewiesen, dass man mit Effizienzmaßnahmen diese hohen F&E-Aufwendungen und auch den hohen dreistelligen Währungsgegenwind eliminieren kann oder zumindest zu einem guten Teil begrenzen kann. Ich frage mich, wo sind diese Einsparungen? Vielleicht können Sie das ein bisschen erläutern. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Reibka. Wir beginnen mit Herrn Krüger.
Also vielleicht erstmal als Ausgangsposition, also wir haben auch klar und ich habe mich da auch selber klar positioniert, ich glaube auch weiterhin an die Dieseltechnologie als eine Technologie für die Zukunft und wenn Sie unseren 520D oder 530D heute fahren, dann gehört er zu den besten Dieseln dieser Welt. Das, was Bosch vorgestellt hat, ist sicherlich ein aus meiner Sicht interessanter Ansatz, den wir weiter verfolgen werden, angucken werden, aber auch nicht nur mit Bosch im Gespräch sind, sondern die Weiterentwicklung der Technologie Technologie ist natürlich für uns immer ein Thema mit Partnern und Potenziale sind da noch sicherlich weiter zu erschließen. Also insofern ist das sicherlich etwas, was zu begrüßen ist, aber da müssen wir erst in nähere Gespräche gehen, aber nicht nur mit Bosch, auch mit anderen Firmen, wie wir die Dieseltechnologie weiterentwickeln. Aber Diesel ist für uns klar ein Thema, was für die CO2-Thematik 2021, 2025 eindeutig relevant ist.
Vielen Dank, Herr Krüger. Herr Peter, bitte.
Herr Reibka, zum ersten Punkt, Rücknahmegarantie Diesel, das ist vollständig in unserer Prognose für das laufende Jahr abgebildet. Zweite Frage war in meine Richtung Effizienzmaßnahmen. Vielleicht einfach nur mal ein ganz zentrales Beispiel, wenn wir über Komplexitätsreduzierung sprechen, die entsprechende Effekte auch in Euro dann haben wird, dann sprechen wir beispielsweise auch darüber, das Antriebsportfolio entsprechend anzupassen. Wenn Sie heute auf eine Preisliste in den europäischen Märkten schauen, nehmen Sie den Dreier, dann haben Sie 10 Antriebsvarianten, die Sie zur Verfügung haben, ungefähr 5 Diesel, 5 Benziner. Werden wir das in Zukunft auch haben? Definitiv nein. Aber werden wir in Zukunft Benziner und Diesel im Portfolio haben und anbieten? Definitiv ja, aber nicht unbedingt 10.
Vielen Dank, Herr Peter. Frau Beermann, falls Sie noch in der Leitung sind, wir haben mal kurz nachschauen lassen. Wir haben keine Geschäftsbeziehungen mit Rusal Aluminium. Also wir haben keine Geschäftsbeziehungen. Gut, dann die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Irene Preisinger, Reuters. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Grüß Gott, die Herren, ich möchte zum Thema Währungen nochmal nachfragen. Herr Peter, könnten Sie vielleicht ein bisschen erläutern, welche Währungen das insbesondere waren, die für den Gegenwind sorgen? Und könnten Sie uns Ihre Hedging-Strategie nochmal erläutern? Und hat sich die jetzt durch den starken Euro verändert? Wenn ja, wie? Und das andere Thema wäre Carsharing. Wir haben von Daimler letzte Woche gehört, dass da nach der Fusion ein Schub erwartet wird. Könnten Sie uns da ein bisschen Ihre Perspektive schildern, vielleicht auch diesen einmaligen Bewertungs- und Ergebniseffekt beziffern, den Sie dann erwarten, wenn das Joint Venture kommt? Und es ging ja auch drum, oder es geht dann auch drum, Kosten zu sparen. Könnten Sie uns da sagen, wo man da ansetzen will? Und geht es da möglicherweise auch um Stellen, die man wegfallen lassen könnte?
Vielen Dank, Frau Preisinger. Jetzt läuft ein BMW-Finanzvorstand zur Hochform auf. Ich gebe an Herrn Peter.
Also Frau Preisinger, zunächst mal zu den Währungen, insbesondere Renminbi und der Rubel haben hier für entsprechenden Gegenwind gesorgt. Werden wir deswegen unsere Währungsstrategie ändern? Nein, werden wir nicht ändern. Wir haben eine sehr langfristig an einem gleichgewichtsvolkswirtschaftlichen Kurs orientierte Währungsabsicherungsstrategie und die uns auch in der Vergangenheit geholfen hat, im Prinzip durch volatile Währungssituationen sehr, sehr sicher zu steuern. Nächste Frage, Effekte der Kooperation mit Daimler. Hier ist vielleicht anzumerken, wir können das noch gar nicht genau beziffern, weil wir ja noch auf die Genehmigung der Behörden warten. Für den Fall, dass sie käme, dann würden wir natürlich sofort dann auch mit einer entsprechenden Meldung rauskommen. Aber das können wir leider nicht vorher machen. Wir sind sehr, sehr optimistisch, dass das ein Wachstumspotenzial, ein Wachstumsgeschäft ist. Deswegen gehen wir nicht davon aus, dass es zu Stellenstreichungen kommen wird. Das ist ein Geschäft, das wachsen wird und nicht zurückgehen wird.
Vielen Dank, Herr Dr. Peter. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Marco Engemann, dpa AFX. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Ja, guten Morgen, die Herren. Zum Hedging hat Frau Preisinger schon vorgeprescht. Ich hätte noch eine Frage. Der Umsatz insgesamt, der Konzernumsatz, ist auch ohne den Währungseffekt leicht zurückgegangen. 0,7%. Könnten Sie da einmal erläutern, woran das liegt? Und dann, Herr Peter, können Sie sagen, wie hoch der Effekt auf das EBIT der Währung in Q1 war?
Okay. Sind Sie fertig?
Ja, oder ich bin fertig.
Entschuldigung. Gut, Entschuldigung, Sie waren auf einmal abgebrochen. Gut, vielen Dank, Herr Engelmann. Herr Peter, bitte.
Also zum ersten Punkt, warum Umsatz ohne FX auf Konzernebene? Hier ist vielleicht wichtig, dass wir uns das, dann sehen Sie schon genau den Grund, auf im Automobilbereich, im Automotive-Segment sind wir ja leicht positiv währungsbereinigt mit 1,5% rund. Und woran liegt dieser Group-Effekt? Der Group-Effekt liegt, dass wir das China-Geschäft, starkes Wachstum kam ja auch aus dem chinesischen Markt mit 20%, im Finanzergebnis verarbeiten. FX-Effekt auf EBIT kann ich Ihnen so viel sagen, dass wir für das der Effekt lag im höheren zweistelligen Bereich im ersten Quartal. Und wie gesagt, für das Gesamtjahr erwarten wir irgendwas im mittleren bis hohen dreistelligen Bereich.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Aktuell liegen keine weiteren Fragen vor. Zur Erinnerung, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Ihre Telefontasten 01. Eine weitere Frage erreicht uns von Mirko Reibka, Platobrief. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Nachdem wir überraschend noch etwas Zeit haben, offensichtlich hätte ich dann doch gerne noch mal konkreter gefragt, wo der Anteil an Dieselverkäufen aktuell liegt im Vergleich zum Vorjahr. Und diese Rücknahmegarantie, was Sie denn, auch wenn das in der Prognose jetzt schon drin ist, was Sie denn tatsächlich dafür zurückstellen oder einkalkulieren? Dankeschön.
Gut, danke Herr Reifka. Ich höre, bei Ihnen ist da Großeinsatz im Moment. Bei uns ist es ruhig. Ich gebe an Herrn Krüger.
Also ich möchte mal anfangen, Herr Reibka, mit der Dieselthematik auf der Weltebene. Also im vergleichbaren Zeitraum 2017 hatten wir einen Dieselanteil von 35%, der ist jetzt weltweit bei 32%. Gleichzeitig ist der Elektroanteil von 2,6 auf 4,2% gestiegen und der Benzineranteil ist weltweit von 62 auf 64% gestiegen. Also das ist die weltweite Situation. In Europa sieht es so aus, dass der Dieselanteil zurückgegangen ist von 65% auf knapp 60%. Der Benzineranteil ist gestiegen von 30 auf 35% und der Elektroanteil von 3% auf 6%. Also man sieht jetzt eine Verschiebung in den Benziner und aber auch in die Elektromobilität und das ist erfreulich. Das hilft unseren 140.000 Einheiten, die wir dieses Jahr Ziel haben.
Herr Peter? Herr Reitkamp, wie bereits vor ein paar Minuten gesagt, wir haben es abgedeckt in unserer Prognose und im ersten Quartal, aber wir geben keine Details betragsmäßig zu dem Thema bekannt.
Vielleicht nur eine Ergänzung, Herr Reibka. Wir haben zumindest von den Kunden ein positives Feedback auf diese Dieselrücknahmegarantie und das hat Kunden auch wieder überzeugt, ein Diesel zu kaufen. Also das sind die ersten Indikationen, zu früh Zahlen zu nennen, aber wir haben aus der Händlerschaft ein erstes klares positives Feedback dazu.
Dankeschön.
Gut, gibt es noch eine weitere Frage?
Die nächste Frage kommt von Markus Clausen, Dow Jones. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Ja, guten Morgen. Ich würde gerne bei den Währungen und Rohstoffen nochmal nachfragen. Sie planen jetzt mit Belastungen im mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich für dieses Jahr. Was hatten Sie da bisher geplant? Sind das 500 Millionen gewesen? Ist das korrekt? Und die zweite Frage, Great Wall, wie laufen da die Gespräche? Können Sie da schon abschätzen, wann Sie circa mit den Details an die Öffentlichkeit gehen, Produktionsstandort etc.? Dankeschön.
Gut, dann fangen wir mit Herrn Krüger an zu Great Wall und dann Herr Dr. Peter.
Also Herr Clausen, zu Great Wall, wir sind jetzt in den ersten Gesprächen, die werden immer intensiver. Die Gespräche werden sicherlich noch andauern dieses Jahr. Also ich würde jetzt keine Prognose wagen, wann wir da fertig sind. Und wir haben ja verschiedene Aspekte, die wir zu vertiefen haben. Die technischen Architekturthemen erstmal als allererstes auf der Produktseite. Und dann kommen auch später Fragen des Produktionsstandorts und dazu. Also das wird sicherlich die nächsten Wochen und Monate, wir wollen ja ein erfolgreiches Joint Venture gemeinsam starten, noch an Gesprächen dauern.
Herr Peter?
Herr Clausen, wir hatten bisher, das hatten wir ja auf der Bilanzpressekonferenz im März kommuniziert, mit Auswirkungen im mittleren dreistelligen Millionenbereich gerechnet und jetzt im mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich. Wichtig ist hier anzumerken, das ändert nichts an unserer Guidance für Group EBT und auch nicht für Automotive EBIT. Wir bleiben bei der Guidance zwischen 8-10%. Wir sind es als Organisation gewohnt, mit volatilen Rahmenbedingungen umzugehen. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen ist ja auch erst, sagen wir mal, rund ein Drittel des Jahres gelaufen. Wir sehen, wie es in den kommenden Monaten sich weiterentwickelt.
Danke. Vielen Dank, Herr Peter. Ich höre, es gibt noch eine Frage.
Eine weitere Frage kommt von Edward Taylor, Reuters. Ihre Leitung ist jetzt freigeschaltet.
Danke, dass ich nochmal ran darf. Ich habe eine Frage zum Thema Regulierung in China. Da haben die Chinesen signalisiert, dass man den Joint Venture Partner auskaufen könnte oder dürfte in Zukunft. Sieht diese neue Erkenntnis, macht das einen Unterschied für Ihre Überlegungen mit Joint Ventures, mit Brilliance und mit Great Wall? Und die zweite Frage war einfach eine Verständnisfrage. Der Dieselanteil, der zurückgegangen ist von in Europa, war das per Ende März oder war das der aktuelle Stand per Mai?
Also, Herr Teller, ich fange mal an. Also Dieselstand war per Ende März, was ich Ihnen genannt hatte. Das waren die Quartalsvergleiche März 2017, also per März Q1 2017 versus Q1 2018. Dann zu dem Thema Gespräche und Joint Venture Anteile, Brilliance und Great Wall. Also mit Brilliance verbindet uns eine positive Partnerschaft seit 15 Jahren, die wir weiterentwickeln werden. Diese Partnerschaften beruhen ja nicht nur auf finanziellen Themen, sondern auch auf technologischen Themen. Und gleiches geht für Great Wall. Die Great Wall haben wir noch kein Joint Venture final abgeschlossen. Wir sind ein Letter of Intent, den wir unterschrieben haben. Wir haben gute Gespräche, das sind intensive Gespräche. Und wir wollen beides zu einer erfolgreichen Weiterentwicklung führen und sind da optimistisch, dass wir die Chancen des chinesischen Marktes und der Elektrifizierung in den nächsten Jahren für die Marke Mini und für die Marke BMW deutlich und gut nutzen können und uns da positionieren werden.
Aber ich wollte noch fragen, wenn Sie ja nicht mehr, brauchen Sie immer noch einen Joint Venture Partner?
Also, Herr Taylor, ich kann von meiner Seite aus sagen, das ist noch viel zu früh, um das abzuschätzen. Herr Krüger hat dazu die notwendige Antwort letztlich gegeben und vielleicht auch noch mal zu Brilliance noch als Ergänzung. Diese positive Partnerschaft werden wir im Herbst diesen Jahres groß feiern, diese 15-jährige Feier, und da werden wir Sie dann auch dazu einladen, nach Shenyang zu diesen großen Feierlichkeiten. Gut, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit heute und ich wünsche Ihnen einen nicht zu arbeitsreichen Tag. Dankeschön und bis bald.